Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Man hat sie einen weiblichen Proust genannt. Sie zu lesen sei aber auch ein Schock. Denn wenige Schriftstellerinnen ihrer Zeit schreiben so radikal ehrlich, so schnörkellos über das eigene Leben wie Annie Ernaux. 1940 wurde sie geboren, heute zählt sie zu den bedeutendsten Autorinnen Frankreichs. Inzwischen liest auch ein großes deutsches Publikum ihre Bücher und jetzt ist ein älteres in neuer Übersetzung erschienen. Eine Frau heißt es schlicht, das Porträt ihrer verstorbenen Mutter. Annie Ernaux war bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Besuch und ich habe sie als erstes gefragt, wie es für sie ist, sich jetzt wieder an ihre Mutter zu erinnern. Vor mehr als 30 Jahren ist sie gestorben, das Buch hat Annie Ernaux direkt danach geschrieben.
Ce qui est tout à fait frappant pour moi, c'est de voir comment, au fond, ma mère est passée dans, non pas la littérature, dirais-je, ce qui serait...
Was für mich absolut frappierend zu sehen ist, wie meine Mutter in gewisser Weise Literatur geworden ist, durch die Lektüre. 30 Jahre, Sie hatten es gesagt, sind vergangen. Dieses Buch hat so viele Leser gefunden. Es hat sich im Grunde so eine Gemeinschaft gebildet. Und durch diese Gemeinschaft der Lesenden existiert meine Mutter, so empfinde ich das. Das Buch hat sich als solches ja auch abgelöst von mir, das ist normal. Ich habe einen Abstand dazu gewonnen, aber es ist etwas Spirituelles geblieben. Ich kann sagen, es ist in die Seele eingegangen, in die Sprache und nicht nur meine, sondern auch die der Menschen, die dieses Buch gewählt haben zu lesen. Ich habe einen Abstand gewonnen, aber ohne das Buch hätte ich das Gefühl gehabt, ohne es zu schreiben, ich hätte meine Mutter begraben. Und das ist absolut nicht der Fall.
J'aurais eu le sentiment que j'avais enterré vraiment ma mère, ce qui n'est pas le cas.
Sie schreiben auch von der Suche nach einer Wahrheit über meine Mutter, die nur durch Worte gefunden werden kann. Haben Sie diese Wahrheit gefunden?
Alors, il est certain que ça ne peut être en écrivant.
Also, es ist so, diese Wahrheitssuche passiert während des Schreibaktes. Das Leben meiner Mutter ist etwas Zentrales für mich gewesen und es geht um die Wahrheit unserer Beziehung, die ich erkennen wollte. Ich kann nicht sagen, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Am Ende stand nichts Definitives. Es ist nicht so, dass ein Licht aufscheint. Das wäre ja was Außerirdisches. Nein, das garantiert nicht. Was zählt für mich, ist die Suche selbst im Schreibakt und durch das Schreiben. Nur so war es mir möglich, ihr nahe zu kommen. Es gab kein anderes Mittel, was für mich überhaupt denkbar war. Erinnerung nutzt einem nicht wirklich, wenn man weiterkommen will, wenn man versucht, einen Charakter zu ergründen. Es geht um die Wiederbelebung und darum, dass ich einen Menschen wieder auferstehen lassen wollte. Ich wollte sagen, man schafft etwas anderes. Ich habe eine Frau erlebt und wieder erstehen lassen, die Arbeiterin war, die Händlerin wurde, die keine Bildung genossen hat, weil sie mit 12 Jahren schon die Schule verlassen musste, aber die einen enormen Bildungshunger hatte und den sie weitergegeben hat an mich. Es war eine Frau, die gehofft hat, dass ihr einziges Kind, also ich, einen sozialen Aufstieg vollziehen könnte. Sie selber ist natürlich in einer ganz anderen Epoche groß geworden, 1906 geboren. Sie war eine Frau, die eine enorme Angst hatte vor Sexualität, vor intimen Beziehungen, die das an mich weitergegeben hat. In ihren Augen war ich ein leichtes Mädchen, die mit den Männern schläft, ohne sich Gedanken zu machen. Es gab zu der Zeit, in der ich eine junge Frau war, natürlich kaum Verhütungsmittel. Also diese Angst, dass ich schwanger werden würde, die hat sie immens mitgenommen. Und das ist etwas, was unsere Beziehung, unsere Tochter-Mutter-Beziehung geprägt hat. Ich wollte mit diesem Buch eine Frau zeigen oder sagen wir ein Licht werfen auf eine andere Epoche, in der die Gesellschaft eine ganz, ganz andere war. Und ich wollte etwas Unbekanntes entdecken. Gleichzeitig war da ein Zorn in mir, den ich gespürt habe. Ein Zorn über die Ungleichheit der Lebensbedingungen. Ich habe eine Schwiegermutter und auch von der erzähle ich ja in diesem Buch, die eine bürgerliche Frau ist, eine bürgerliche Existenz immer geführt hat. Sie war die Antipodin, das Gegenteil Mutter. Sie hat nie Schwierigkeiten in ihrem Leben erfahren und in gewisser Weise hat deren Existenz, denn ich habe in diese Familie eingeheiratet und sie war mir nah, einen Zorn in mir genährt, der dem Buch auch zugrunde liegt.
Donc c'est alimenté aussi par cette colère.
Sie haben sich, Madame Ernaux, einmal selbst als Ethnologin ihrer selbst bezeichnet. Welchen Platz nimmt dieses Buch denn ein in dieser Ethnologie der Annie Ernaux?
Das Buch Infame, eine Frau, gehört zu demselben Vorgehen, mit dem ich versuche, meine Mutter in gewisser Weise zu objektivieren, also ihr Frausein zu objektivieren, sie nicht nur als meine Mutter zu betrachten. Das ging auch erst, nachdem ihr Tod tatsächlich eingetreten ist, nachdem sie nicht mehr auf der Welt war. Ich musste auch Abstand zu mir selber gewinnen. Ich habe eine ethnologische Beziehung zu mir selbst. In gewisser Weise habe ich auf mich als unwürdiges Kind, als undankbare, unwürdige Tochter geschaut. Es reicht ja nicht, seine Mutter als eine Person zu betrachten, die ein bisschen was Vulgäres, Ungebildetes hatte, die keine bürgerlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt hatte. Das stimmt, aber ich konnte es nicht anders tun, als ich es getan habe. Und ich war während des Schreibprozesses, der 8 Monate gedauert hat, wirklich überwältigt von Emotionen. Und die Gefühle für meine Mutter waren stärker als die, die am Wirken waren, als ich das Buch 3 Jahre zuvor über meinen Vater geschrieben habe. Das Buch Der Platz. Ich habe das Buch Eine Frau ja unter dem ganz frischen Eindruck ihres Todes geschrieben. Ich habe begonnen in dem Moment, als ich erfahren habe, dass sie nicht mehr lebt.
Peut-être aussi parce que j'écris là sous le coup vraiment de la disparition.
Wenn man nun gerade diese beiden Bücher parallel liest, entsteht eine Art Soziologie von Milieu, Herkunft, dem Leben einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse in Frankreich. Zwei derzeit sehr populäre französische Schriftsteller, Didier Eribon und Édouard Louis, die ebenfalls diese Form literarischer Soziologie betreiben, die beziehen sich ausdrücklich auf ihr Werk, Madame Ernaux. Édouard Louis ist 50 Jahre jünger als sie. Freut sie diese Aufmerksamkeit auch für ihre Arbeit?
Oui, il est pour moi c'est un hommage bien sûr à mon travail.
Ich fühle mich natürlich geehrt durch das Interesse der beiden und die Wertschätzung, die sie meinem Werk entgegenbringen. Ich bin glücklich darüber, dass sich etwas fortsetzt und vielleicht sogar vervollkommt von dem, was ich begonnen habe in den 70er Jahren. Etwas geht weiter und die sozialen Spannungen, die sozialen Unterschiede, die existieren in Frankreich damals wie heute, dass Menschen versuchen, von einer Klasse in die andere zu wechseln. Natürlich gibt es auch das noch. Aber es ist doch so, diese Sicht auf die Arbeiterklasse und die Mittelschicht, die über keine ökonomischen Mittel verfügt, genug Beziehungen zu knüpfen, um sich selber ein Netz zu schaffen und anders weiterzuleben, besser zu leben. Diese Probleme, die gibt es und es ist richtig, dass darauf geschaut wird und dass das ein Thema der Literatur ist. Viele Menschen können eigentlich auf nichts anderes hoffen, als das Leben ihrer Eltern fortzuführen. Und ja, sie schreiben politische Literatur und ja, das ist in meinen Augen sehr wichtig.
Eine Literatur politik, dirais-je, c'est extrêmement important à mes yeux.
Annie Ernaux. Über ihr neu übersetztes Buch Eine Frau haben wir uns schon unterhalten. Und dann habe ich Annie Ernaux nach ihrem Stil des Schreibens gefragt. Diesem sprachlich schnörkellosen und radikal schonungslosen Blick auf sich selbst und die eigene Biografie. Was war das für eine Entscheidung, so zu schreiben, so ehrlich zu sich selbst zu sein und das ja dann auch öffentlich zu machen?
Ich glaube, au départ, il y a de toute façon, il y a le désir d'écrire.
Ich glaube, am Anfang, da war dieser Wunsch zu schreiben da. Da war nichts anderes als genau das. Ich möchte, ich will schreiben. Ich war 20 Jahre alt, als ich das zum ersten Mal sehr klar gespürt habe. Damals hatte ich noch nicht viel zu sagen. Ich habe einen Text geschrieben und den auch an verschiedene Verleger geschickt, habe ihn dann zurückbekommen. Das war ein bisschen deprimierend. Und dabei habe ich es belassen. 10 Jahre lang habe ich nicht geschrieben. In der Zeit habe ich studiert. Und ich habe so starke Lebenserfahrungen gemacht, die mir klar gezeigt haben, ich bin eine andere geworden, ich bin ja nicht mehr das Mädchen, was ich war und ich habe eine Persönlichkeit gewonnen. Jetzt bin ich in der Lage, davon zu schreiben und zu erzählen. Und ich habe sehr stark empfunden, dass ich nicht zur dominanten Klasse gehöre, obwohl ich eine ganze Studienkarriere durchlaufen habe. Ich hätte so tun können, Aufgrund meiner Bildung als gehörte ich zum Bürgertum, aber das wollte ich auch nicht. Es ist so, dass es in meinen Büchern um das gesellschaftliche Verdrängte geht. Und mir ist es klar geworden in dem Moment, als mein Vater gestorben ist. Es hatte auch so noch keiner formuliert. Ich habe ein Buch zu der Zeit in die Hand bekommen, das Pierre Bourdieu, dieser sehr bekannte französische Soziologe, geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Les Héritiers, also die Erben. Er beschreibt, wie ein Kind, das in eine bürgerliche Familie hineingeboren wird, alle Optionen hat. Es kann Apotheker werden, Arzt. Es hat einfach eine Bildungskarriere vor sich. Und es bekommt auch alle Hilfen, auch vom Staat. Also das ist ein Student, der gefördert wird. Und ich war die Ausnahme. Ich habe diese Förderung nicht erhalten. Und ich bin jemand, der die Klasse gewechselt hat. Transfuge de classe, also jemand, der die Klasse wechselt, das war damals noch kein Begriff in Frankreich. Ich hatte das Gefühl, ich muss schreiben und ich habe das Mandat erhalten. Literarisch gab es das noch nicht.
Il faut bien le dire, j'ai le sentiment que ça n'a pas été écrit. Voilà.
Sie ersparen sich selbst wirklich nichts in Ihren Büchern. Sie haben über eine Vergewaltigung und die schlimmen sozialen Konsequenzen geschrieben, die Sie als junges Mädchen dadurch erlitten haben. Später haben Sie eine heimliche Abtreibung geschildert. Aber so brutal, wie sich das liest, haben Sie doch durch diese Offenheit auch vielen Frauen Mut gemacht, sich ihrer Sexualität und den vielen Tabus zu stellen. Ihr Werk wurde oft als wichtige Kraft für die weibliche Emanzipation betont. Sehen Sie das selbst auch so?
Wenn ich für mich spreche, so denke ich, dass es mir immer darum ging, mich selbst zu affirmieren, mich zu bejahen und wahrzunehmen, dass es für Frauen sehr schwer war, weiterzukommen und eine gute Existenz zu begründen, wenn sie die Codes der guten Weiblichkeit nicht beherrschten, nicht verinnerlicht haben oder gar nicht kannten. Das Milieu, aus dem ich komme, kannte auch Gewalt, die Frauen ausgeübt haben. Die Männer wurden angesehen als reinste Kalamität. Sie gingen arbeiten, aber die Frauen gingen auch arbeiten. Sie arbeiteten auf dem Land, sie waren in Fabriken oder sie haben Handel geführt. Meine Mutter hatte einen Laden und ein Café. Ich war kein Mädchen, das nähen konnte oder kochen konnte. Für meine Mutter war es sehr wichtig, dass ich lernte. Diese gängigen Codes, die habe ich einfach nicht beherrscht. Aber es ging mir immer darum, und das sehr früh, die Wahrheit der Körper zu erforschen, zu verstehen, was das Begehren ist, wie sehr es uns leitet. Frauen, ja, die sind immer damit belastet worden, das Haus zu führen, sich um die Kindererziehung zu kümmern. Die hatten zu funktionieren im Grunde wie Computer oder vielleicht Rechenmaschinen. Die Männer hatten ihre Existenz, sie haben gearbeitet. Ich habe darüber vor 40 Jahren geschrieben. Das Buch ist noch nicht übersetzt. Das heißt La Femme Gelée. Das könnte man vielleicht übersetzen als die gefrorene, eingefrorene Frau. Mir geht es darum, mir selbst abzuverlangen, dass ich bin, wie ich bin. Und es geht um Gleichheit der Geschlechter immer. Ich lehne natürlich absolut ab die männliche Dominanz, die das Dasein der Frauen bestimmte.
Eine Domination masculine, qui me paraissait régir très vivement toute la condition des femmes.
Schuld und Scham sind zwei wesentliche Komplexe, die Sie immer wieder reflektiert haben, Madame Anneau. Nun ist durch die MeToo-Debatte ja auch ein ganz neuer Schub erzeugt worden mit einer entschiedenen Weiblichkeit, die von Schuld und Scham nichts mehr wissen und sich nichts mehr gefallen lassen will und männliche Arroganz ordentlich heimleuchtet. Wie stehen Sie dazu? Sie haben ja den ganzen Emanzipationsprozess von bald 50 Jahren selbst durchlebt.
Écoutez, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
Hören Sie, das war eine tolle, wirklich gute Nachricht, als diese Bewegung sich in Gang setzte und einfach wuchs und mehr wurde. Dieser Schub, ich hätte ihn eigentlich kaum mehr für möglich gehalten, denn es gab so einen Rückzug des Feminismus. Wenn man sich anguckte, was vor dem in der Werbung oder auch in vielen Filmen, die gedreht wurden, los war, wie der weibliche Körper Körper dargestellt wurde, immer ja, in Abhängigkeit letztlich von Männern, dann war das schon wirklich ein enormer Sprung, der da passiert ist. Und ich denke gerade an die 90er Jahre, in denen ich Frauen als weniger fordernd erlebt habe. Jetzt mit den sozialen Netzwerken und den sozialen Medien, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ist da unglaublich Drive reingekommen. Und es gibt einen Slogan, eine Parole, die mir sehr gefällt: La honte change de camp. Also die Scham wechselt die Seite. Man muss zu gar nichts mehr zustimmen. Aber natürlich, wenn man zurückblickt auf die Geschichte des Feminismus oder ja, die Geschichte der Frauen, dann geht es um Jahrhunderte, wenn nicht mehr. Da liegt noch sehr, sehr viel brach. Selbst Frauen, die heute Rechte erworben haben, schauen zurück auf das, was vor 100 Jahren noch nicht möglich war. Sie können Dinge bewegen und beiseite schieben, das, was belastet. Wenn man anschaut, was hat die MeToo-Debatte ausgelöst, das waren sexuelle Übergriffe. Es gab dieses Tête-à-Tête, also intime Situation, in der sich Männer und Frauen bewegen haben. Warum fühlen sie danach Scham und nicht vielleicht in dem Moment selbst? Es gibt diese Verzögerung, die man einrechnen muss. Es ist absolut verrückt, aber es gibt eben kein Zurück mehr. Ich denke, da ist etwas gebrochen worden durch diese Bewegung. Ja, und ein dahinter zurück gibt es eben nicht mehr.
Je pense qu'il n'est pas possible de revenir en arrière.
Vielen Dank. Merci, Annie Arnaud, für dieses Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren.
Merci.
Annie Arnaud war bei uns zu Gast. Ihr Buch Eine Frau ist in der Bibliothek Surkamp erschienen, neu übersetzt von Sonja Fink. Unser Gespräch mit Annie Arnaud hat Sigrid Brinkmann übertragen. Auch ihr besten Dank.